Ich komme aus einer katholischen Familie von Tag- und Nachtträumern, von schlesischen Vielrednern auf der Flucht, die auch ihre Träume einander nicht vorenthielten. Das schreibt Felicitas Hoppe in dem Essay »Das aufgespannte Ohr Gottes«. Die Autorin ist bekennende Katholikin. In ihren Romanen, Vorträgen und Essays ist die Glaubensfrage sehr präsent. Jetzt ist ein Buch erschienen mit gesammelten Aufsätzen und Geschichten von ihr, die sich mit ihren Lieblingsheiligen, mit dem Evangelium, dem Vaterunser oder auch der Weihnachtsgeschichte beschäftigen. Guten Tag, Felicitas Hoppe.
Ja, guten Tag.
Ihr Buch heißt Fährmann hol rüber oder wie man das Johannesevangelium pfeift. Mit dem Fährmann ist natürlich der heilige Christophorus gemeint. Das ist Ihr Lieblingsheiliger. Warum?
Der heilige Christophorus besitzt für mich eine große Anziehungskraft, weil er so groß und so kräftig er aussieht, doch von seiner ganzen Art her eigentlich ein unscheinbarer Heiliger ist, nämlich jemand, der nicht in den Mittelpunkt gestellt werden möchte, sondern der sich in einen Dienst stellen möchte. Und das hat mich immer fasziniert. Man sieht das schon auf den Christophorus-Darstellungen. Christophorus ist jemand, der eben nie allein dargestellt wird, sondern in der Regel mit dem Christuskind, das er ja durch den Fluss trägt. Also er ist jemand, der anderen dient. Und das wiederum ist deshalb so faszinierend, weil er eigentlich stärker als alle anderen ist. Aber ihm ist völlig klar, dass er seine Kraft nur nutzbar machen kann, wenn er sie, wie gesagt, in einen Dienst stellt. Und dazu ist er auf der Suche nach etwas oder jemandem, der größer ist als er selber. Und diese Vorstellung, nämlich in einer dienenden Funktion zu sein und sich nicht selber in den Mittelpunkt zu rücken, das ist für mich uneinholbar. Das finde ich stark.
Das unterscheidet ihn auch von ganz vielen anderen Heiligen, die ja viel aktiver sind, also die Drachen töten oder ganz anders auf die Weltgeschichte zugehen. Das ist ein ganz anderes, ja, eine ganz andere Idee, die Christophorus da präsentiert.
Absolut. Mit den Heiligen ist es wie mit den Menschen insgesamt. Die Heiligen sind ja im Grunde nicht heiliger als wir. Es sind ja in der Regel Figuren, es sind Menschen, es sind Lebensgeschichten, die aus einer Not entstehen, aus einer Sehnsucht entstehen, aus dem Wunsch, irgendwie am richtigen Ort anzukommen. Also die Heiligen sind gar keine Überfiguren, sondern es sind im Grunde Identifikationsfiguren. Es gibt unendlich viele Heilige, die eigentlich ziemlich psychopathisch sind, wenn man so will. Viele von ihnen haben ungeheure Schwächen, die sie dann versuchen, in etwas anderes umzusetzen. Die Heiligen sind also eigentlich durch und durch menschlich. Und zum Menschlichen gehört natürlich auch dazu, dass ich mir Geltung verschaffen will, dass ich mich wichtig tun will, dass ich mich hervorheben will. Also heilig werden zu wollen, ist, finde ich, nicht durchaus etwas nur Positives, sondern dieser Ehrgeiz zu sagen, ich möchte heilig sein, heißt ja auch, ich möchte besonders sein. Ich bin einem Gott vielleicht näher als andere. Ich habe da eine andere Beziehung. Das heißt, für mich sind Heilige durchaus ambivalente und sehr zwiespältige Figuren. Christophorus ist schon einer der solideren.
Aber wichtig machen will er sich überhaupt nicht. Also da unterscheidet er sich wirklich, denn er will ja nur dienen. Das ist das, wofür er steht.
Ja, das Interessante ist eben, dass er mit diesem Übermaß an Kraft zu tun hat. Und wir kennen ja das Problem, dass wir über Energien verfügen, vielleicht auch überschüssige Energien, und dass wir nicht genau wissen, wohin damit. Wir brauchen also jemanden, der uns eine Aufgabe gibt. Und diese Vorstellung, nämlich eine Aufgabe zu übernehmen und damit einen Platz zu finden, an dem man nutzbar machen kann, worüber man verfügt. In dem Fall ist es ein ganz einfaches Talent. Christophorus ist stark. Und er schließt sich ja einem König an und dient diesem König. Und irgendwann merkt er, dass der König Angst hat vor etwas anderem. Das ist dann der Teufel, weil der König sozusagen der Schwächere ist. Der Teufel ist stärker. Und Christophorus, und das ist vielleicht seine einzige Eitelkeit, er hat sich entschieden, der größten Macht der Welt zu dienen. Also er will sich auch nicht unter Preis verkaufen. Also derjenige, in dessen Dienst er sich stellt, der soll schon der Stärkste und Mächtigste sein. Und das ist dann natürlich weder der Tod noch der Teufel, sondern das ist dann am Ende natürlich Gott bzw. Jesus Christus. Also eine sehr, sehr faszinierende Figur.
Und dafür sind Heilige ja auch da, dass wir zu den Heiligen beten können, sie um etwas bitten können. Und Christophorus muss für alles herhalten. Stimmt es eigentlich auch, dass Sie ihn auch gegen Corona bitten können, da zu helfen?
Naja, sagen wir mal so, das ist ja eine sozusagen eine katholische Spezialität, dass diese heiligen Figuren sehr flexibel verwendet werden können. Die Heiligenkataloge verändern sich ja auch ständig. Heilige haben ja sehr starke regionale Anbindungen. Es gibt die klassischen 14 Nothelfer, aber auch da ist sozusagen die Riege nicht ganz festgeschrieben. Es gibt wie im Fußball verschiedene Ligen. Also ein Heiliger kann in seiner Bedeutung absteigen oder aufsteigen. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass man Christophorus auch in Sachen Corona bemühen könnte. Gäbe es nicht schon die heilige Corona, die uns gegen Seuchen verteidigt. Wir haben es hier natürlich mit diesem sehr praktischen Programm der Stellvertreter zu tun. Also wir müssen nicht alles selber mit uns und unserem Gott ausmachen, sondern wir können uns an die Heiligen wenden, die dann eine Art Fürsprecher sind. Man kann das heidnisch finden, man kann das abergläubisch finden. Ich finde das sehr, sehr menschlich, dass man sich einen Fürsprecher sucht, der einem näher ist, weil die Heiligen eben menschlich sind und der dann da oben oder wo auch immer ein gutes Wort für uns und unsere Sorgen sozusagen einlegt.
Hilft das?
Das hilft insofern, als ich in ein Gespräch trete. Und jedes Gespräch hilft. Es gibt keine Garantie. Ich weiß nicht, wenn ich zu einem Heiligen spreche oder mit einem Heiligen in Kontakt trete, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Die Tatsache, dass ich ein Gespräch aufnehme, dass ich meine Sorgen artikuliere, dass ich meine Ängste im Fall von Christophorus auf die stärkeren Schultern lege, das hilft a priori schon mal sehr. Wenn ich natürlich immer nur von einer Garantie ausgehe, also von dem garantierten Effekt, wenn ich dies und das tue oder diese und jene Worte spreche, dann werde ich ganz bestimmt nicht Corona kriegen. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Es geht letzten Endes um eine Befreiung von Angst.
Oder die Angst zumindest zu zähmen.
Ja, es ist ein Bannungsversuch. Und wie jeder Bannungsversuch gibt es auch hier natürlich keine Garantie. Aber es geht davon eine Kräftigung aus. Es ist das klassische Pfeifen im Wald. Ich gehe durch die Dunkelheit und pfeife mir selber Mut zu. Und wenn ich in diesem mir Mut machen einen Partner habe, sei es ein Heiliger oder was auch immer, dann ist es auf jeden Fall nützlich.
Der katholische Philosophieprofessor Thomas Brose hat das Buch mit ihren Aufsätzen herausgegeben. In seinem Vorwort schreibt er, dass sie mit dem Religionstabu als Autorin brechen und offen über ihren persönlichen Umgang mit der Gottesfrage schreiben. Wie schwer ist das eigentlich? Denn die Glaubensfrage, die ist doch immer sehr persönlich. Zudem kann man da auch sehr schnell ins Pathetische oder Kitschige abdriften, oder?
Ja, wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, was es mit diesem Tabu auf sich hat und ob es wirklich so schwierig ist, dieses Tabu zu brechen, in dem Sinne, dass ich ja hier keine orthodoxen Glaubensformeln oder Bekenntnisse abgebe, sondern dass ich aus meiner Erfahrung spreche. Ich bin ja katholisch sozialisiert und ich gehe in diesen Texten, diesen Prägungen nach und frage mich, wie diese Welt des Katholizismus, des Glaubens, dieser Bilder, die Heiligen sind ja nur ein Beispiel, wie die natürlich auch mein ganzes literarisches Schaffen grundieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt dezidiert als katholische Schriftstellerin auftrete, sondern ich bin eine Schriftstellerin, die der Frage nachgeht, welchen Einfluss oder welche Zusammenhänge da bestehen zwischen ihrer katholischen Grundierung und ihrer literarischen Arbeit. Ja, das heißt, ich benutze ja meine Texte nicht dazu, um sozusagen Werbung für den katholischen Glauben zu machen, sondern ich gehe dieser unglaublich reichen, gefüllten Bilder- und Geisteswelt nach und suche sozusagen meine eigenen Spuren auf. Und das ist das, was mich an diesem Umgang mit diesen Themen interessiert.
Und Sie sagten es bereits, aber das ist auch die Rolle, die Ihre katholische Grundierung für Ihr Schreiben dabei spielt, oder?
Ja, ich denke, dass wir alle Grundierungen haben und jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin wird irgendwann an den Punkt kommen, sich zu fragen, woher beziehe ich meine Bilder? Was sind meine Prägungen? Was sind Grundmuster? Und wenn ich an die Anfangszeit meines Schaffens zurückgehe, dann muss ich feststellen, dass ich einen großen Teil dieses Schatzes und dieser Bilder, im Guten wie im Schlechten, da sind ja auch unheimlich viele bedrohliche, bedrückende und beängstigende Elemente vorhanden. Das ist ja nicht nur eine schöne Welt, sondern auch eine Welt, in der es viel Dunkles gibt. Dann habe ich das am Anfang doch eher im Wortsinn bewusstlos benutzt. Also wenn ich heute an meine Anfänge zurückgehe, staune ich, wie stark das verankert ist, aber dass ich mit diesen ganzen Themen eigentlich intuitiv verfahren bin. Also ich beginne eigentlich erst jetzt in meinen eigenen Texten die Spuren dieser katholischen Sozialisation zu entdecken. Und das ist sehr spannend.
Spannend an Ihren Aufsätzen über Glaubensfragen ist auch, dass Sie mit der Unzulänglichkeit der Worte sich sehr stark beschäftigen, was ja als Schriftstellerin, für die Worte das tägliche Brot sind, eigentlich auch ganz schön heikel sein kann. Jemand, der das Johannesevangelium pfeift, ist dem Verkünder des gesprochenen Wortes voraus und bricht den Bann durch sein Pfeifen. Nicht das Wort erlöst, sondern der Ton und das Geheimnis, das scheint da wichtiger und größer zu sein als das aufklärende, erklärende Wort, oder?
Das ist ein sehr, sehr faszinierender Kontrast. Und da sprechen Sie das Essentielle dieser Auseinandersetzung an, nämlich, dass jemand mit Worten versucht auszudrücken, dass die Worte eigentlich nur ein Minimum dessen ausdrücken, was uns betrifft und was uns umtreibt. Also diese Worte sind der Versuch, sozusagen den Dingen eine Form zu geben, aber sie bleiben oft hinter dem zurück. Das heißt nicht, dass sie nicht dienlich sind, aber sie erfassen eben nur einen Teil des Phänomens. Und es gibt hinter diesen Worten natürlich die Ahnung, dass es etwas gibt, was größer ist als das Sprechen. Und das ist eine bestimmte Form der Stille, also eines Raumes, der mit Worten nicht mehr zu erfassen ist. Und wenn ich von Stille oder von Schweigen spreche, dann meine ich ganz ausdrücklich, und darüber schreibe ich ja auch in meinem Beichtstuhltext, damit meine ich ausdrücklich nicht das Verschweigen. Also ich meine nicht das Tabuisieren oder dass über bestimmte Dinge nicht gesprochen werden kann, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass alles Sprechen Annäherung ist an etwas, was sich in Gänze nicht erfassen lässt. Und das muss ich auch als Schriftstellerin in aller Bescheidenheit feststellen. Das befreit mich aber zugleich davon, zu sagen, dass ich mit diesen Worten alles würde erledigen müssen. Alles ist vage, ja. Die Bibelübersetzungen, mit denen wir zu tun haben, sind vage. Wir können die Dinge nicht bis ins Letzte ausloten und verbal auf den Punkt bringen. Und das ist vielleicht der Punkt, wo wir anfangen zu singen oder zu pfeifen im Falle des Johannesevangeliums. Das sind dann ganz andere Mittel und die wirken auch anders. Im Falle dieser Geschichte, wie das Johannesevangelium gepfiffen wird, das ist eine Praxis, die man in den Bergen bis heute übt. Das sind alte Rituale, von denen wir heute nicht mehr viel wissen. Es zeigt natürlich auch, dass es immer Ausweichmittel gibt. Wenn uns jemand zum Beispiel verbietet, zu beten, wie in dieser mystischen Schweizer Sage erzählt wird, dass der große Bruder dem Kleinen verbietet, das Johannesevangelium zu beten, weil er ihn schutzlos wissen will und ihn der Gefahr aussetzen möchte. So reagiert dieser kleine Bruder, indem er ein neues Mittel wählt. Er unterläuft das Verbot und er fängt eben einfach an zu pfeifen. Das heißt, jenseits der Worte, jenseits der Gebote, jenseits der Tabus, werden wir immer Mittel finden, uns auszudrücken und uns zu helfen. Wir müssen natürlich erfindungsreich sein.
Und wie geht das, das Johannesevangelium pfeifen?
Das weiß ich selber auch nicht. Dieses Geheimnis kann ich nicht preisgeben. Es gibt dazu sogar eine Notenschrift. Man kann sich das ja eigentlich nicht richtig vorstellen. Also ich glaube, das Pfeifen des Johannesevangeliums, muss man sagen, dass es letzten Endes eine Stellvertreteraktion ist. Also für mich ist, als ich das erstmal hörte, er pfiff das Johannesevangelium, habe ich mir natürlich vorgestellt, wie das musikalisch zu lösen sei oder wie sich das tatsächlich anhören würde. Aber im Grunde bedeutet das ja nur, dass ihm dieses Gebet nicht genommen werden kann. Es bleibt bei ihm, selbst wenn er es nicht aussprechen kann. Er hat es verinnerlicht und es schützt ihn.
Sie sprachen davon, dass wir uns mit den Worten nur dem Geheimnis immer annähern können. Dazu passt auch eine andere Lieblingsstelle, die auch gleich zweimal in dem Buch vorkommt, die zugleich eine Lehrstelle ist. Da geht es darum, dass Jesus sich plötzlich bückt und etwas in den Sand schreibt. Aber keiner erfährt, was er da schreibt. Das ist eine besonders rätselhafte Bibelstelle, oder?
Ich halte diese Stelle für weniger rätselhaft, als es auf den ersten Blick scheint. Also ich glaube, wir gehen natürlich davon aus, also er schrieb in den Sand, was auch immer er dort schreibt. Das heißt, wir fixieren uns dann relativ stark darauf, was hat er da eigentlich auf den Boden gezeichnet oder was hat er geschrieben oder was hat er dort zum Ausdruck gebracht. Ich halte diese Geste ja für eine ganz klassische Ausweichgeste, für eine Verzögerungsgeste. Also so wie jemand einfach auf ein Blatt kritzelt, um auf irgendeinen Gedanken zu kommen. Das heißt, was Jesus hier tut, in meiner Sichtweise, meiner Interpretation, wenn er sich umdreht und in den Sand malt oder zeichnet oder was auch immer, dann tut er dies, glaube ich, in erster Linie, um sich Zeit zu verschaffen. Er schafft sich Zeit, um nachzudenken. Er verschafft sich Zeit, um zu reagieren. Er wendet sich für einen kurzen Moment ab. Er entzieht sich dem Diskurs, würden wir heute sagen. Er widersetzt sich dem und er verweigert in dem Moment die erwartbare Antwort. Und das macht ihn in dieser Situation unglaublich souverän und überlegen. Und siehe da, als er sich umdreht, hat sich die Sache quasi von selbst erledigt. Die Ankläger sind verschwunden.
Müssen wir vielleicht ganz kurz erklären für die, die diese Bibelstelle nicht so präsent haben. Das ist die Stelle, da geht es um die Ehebrecherin.
Genau, also die Männer führen die Frau vor und sagen, sie hat die Ehe gebrochen und wie haben wir sie zu bestrafen? Und sie wollen ihn damit natürlich auch auf die Probe stellen. Er soll sich verhalten, er soll ein Urteil sprechen. Und das ist ja das wirklich Zentrale hier, dass Jesus sich dem Zwang, ein Urteil zu sprechen, entzieht, so wie er das sehr, sehr oft tut. Da gibt es ja auch in anderen Bibelstellen Belege dafür. Er gibt sozusagen die Frage zurück. Und er entzieht sich dem Schwarz-Weiß-Muster. Und das ist etwas, was eigentlich zutiefst literarisch ist, nämlich zu sagen, es geht hier nicht um eine Meinung, es geht nicht um ein Urteil, es geht nicht um ein Statement, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern er gibt es zurück und sagt, ja, also das ist, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Das ist ja das Bezeichnende. Und dann wird sozusagen der Vorwurf auf den Frager zurückgeworfen, er muss sich damit auseinandersetzen und das ist die Situation. Und das ist der Freiraum, den ich auch in der Literatur suche, dass die Dinge nämlich nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass sie miteinander ins Verhältnis gesetzt werden und wir kommen niemals an ein Ende. Es gibt kein Ende der Argumentation, es gibt kein Ende der Auseinandersetzung. Diese Dinge sind ständig in Bewegung, das heißt vollkommen undogmatisch.
Und dann dreht er sich zur Seite oder dreht sich weg oder bückt sich ganz einfach und schreibt das etwas in den Sand. Und dieses, was er etwas in den Sand schreibt, das schreiben Sie immer weiter und weiter und weiter und weiter, Frau Hoppe?
Naja, das wäre vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich das, was Jesus in den Sand schrieb oder auch nicht schrieb, fortsetzen würde. Aber in gewisser Weise ist es eine schöne Parallele oder etwas, was man übertragen kann, dass ich bei jedem Text, den ich schreibe, und es war bei allen Texten, die in diesem Band versammelt sind, so, dass ich im Schreiben eigentlich erst begriffen habe, womit ich es zu tun habe. Das ist die Prozesshaftigkeit, das ist die Auseinandersetzung mit diesen Themen, mit denen man ja niemals fertig wird. Das ist das Faszinierende, dass ich mich nicht hinsetze und sage, so, ich habe hier eine bestimmte Aussage und die möchte ich jetzt verschriftlichen, sondern dass ich im Gespräch mit mir selbst oder mit den Heiligen oder mit dem Johannesevangelium plötzlich wie durch einen Wald wandere und am Ende komme ich im günstigsten Fall auf eine Lichtung und es ist etwas heller geworden. Manchmal wird es aber auch dunkler. Das sind ja Themen, mit denen man einfach nicht fertig wird.
Es geht natürlich auch um das Reich Gottes. Auch davon handelt eine Ihrer Aufsätze, Dein Reich komme. In diesem Aufsatz schreiben Sie, so stelle ich mir das Reich Gottes vor, ein Telefon und ein Butterbrot. Das müssen Sie erklären.
Ich glaube, das spielt in meinen Texten eine sehr große Rolle, dass Dinge, die in der Theologie sehr abstrakt verhandelt werden, sehr stark versprachlicht, Sie haben das vorhin erwähnt, wo man sozusagen nach einem philosophischen Grundmuster die Dinge schlüssig zueinander in Beziehung zu setzen versucht, während ich in meinem Umgang mit diesen Bildern und diesen Ereignissen und Jenseitsvorstellungen zum Beispiel, was wäre das Paradies, was wäre das Reich Gottes, die sind für mich mit einer ganz praktischen Bedürftigkeit versehen. Das Brot ist die Nahrung und dieses Brot ist für mich essentiell. Das ist der Tisch des Herrn. Ohne Nahrung geht es nicht. Und das meine ich ganz konkret. Ohne Brot kann ich mir das Paradies nicht vorstellen und schon gar nicht das Reich Gottes. Das ist ja nicht dasselbe, muss man dazu sagen. Und das Telefon, mit dem Telefon komme ich auf das zurück, worüber wir vorhin sprachen, nämlich auf das Gespräch. Zu wissen, dass ich Kontakt aufnehmen kann, dass ich sozusagen den Hörer aufhebe, dass ich hineinspreche und die Vorstellung habe oder die Hoffnung habe, dass am anderen Ende jemand ist, der uns hört. Und das ist, glaube ich, die Essenz des Lebens. Für mich ist alles Gespräch, für mich ist auch das Schreiben Gespräch. Und wenn ich mir nicht vorstellen könnte, dass jemand mich hört, oder in dem Falle mich liest und dass ich damit einen Resonanzraum betrete mit dem, was ich tue, wäre alles Schreiben null und nichtig. Und so wäre auch das Leben null und nichtig, wenn es kein Gegenüber gäbe, mit dem ich ins Gespräch treten kann.
Das ist das Gegenüber, der Nächste, so wie wir uns jetzt unterhalten. Aber wie sieht es denn mit dem Gespräch mit Gott aus? Das schreiben Sie sehr schön in Ihrem ersten Aufsatz, das aufgespannte Ohr Gottes. Da geht es eben um noch mehr als nur um ein Gespräch, wie wir es jetzt zu zweit führen. Denn in der Beichte, da geht es noch mal eine Nummer größer zur Sache, oder?
Das ist allerdings eine Nummer größer, wobei ich ja hier von einer Kindheitserfahrung berichte, die ich nicht aktualisieren kann, weil ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr zur Beichte gehe. Deshalb kann ich das durch neue Erfahrungen nicht anreichern. Das ist ein Modell, das ich nicht praktiziere. Das ist also eine Kindheitserinnerung, die ein bisschen eingefroren ist, was immer gefährlich ist, weil das auch sehr schnell nostalgisch werden kann. Aber das Interessante an diesem Beichtraum, da Sie sagen, das ist eine andere Nummer, als wie wenn wir jetzt hier sprechen. Das Interessante ist, dass ich hier in einen Raum spreche, den ich nicht kenne und zu jemandem, in dem Fall Gott, zu einem Wesen, das ich nicht kenne, das ich auch nicht erfassen kann. Es ist ein Gespräch mit jemandem, der sich mir gleichzeitig permanent entzieht. Und das macht die Sache sehr ambivalent. Das kann man sehr bedrohlich finden. Man könnte auch sagen, du sprichst in einen leeren Raum. Oder ich könnte sagen, du sprichst mit dir selbst. Was ist dieses aufgespannte Ohr Gottes? Ist das nicht eine pure Fantasie? Aber zugleich hat es natürlich ein Potenzial, das weit über ein Gespräch mit einem anderen Menschen hinausgeht, weil dieser Raum unbestimmbar ist, weil er unbekannt ist, weil man ihn immer neu erforschen muss. Weil das Echo, wenn überhaupt eins kommt, ein jeweils anderes ist. Und das ist eine Gesprächspartnerschaft, die natürlich kompliziert ist, aber die andererseits mehr Möglichkeiten bietet als viele andere Gesprächspartnerschaften.
Vielen Dank, Felicitas Hoppe. Fährmann, hol rüber oder wie man das Johannesevangelium pfeift. So heißt das Buch mit Essays, Vorträgen, Aufsätzen und Geschichten über Heiliges und Heilige, über Jesus und Joshua, über die Bibel und die Beichte. Ein Buch, das die Grenze zum Geheimnis berührt und literarisch und theologisch auf höchstem Niveau und sehr unterhaltsam ist. Ich verspreche Ihnen, Sie werden dieses Buch lieben. Fährmann, hol rüber. Das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Es hat 160 Seiten und es kostet 18 Euro. Dankeschön.
Ich bedanke mich.